Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Wir haben uns heute Philipp Lehmann, CEO von Heron Skin, anlässlich einer Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 4,6 Millionen Franken eingeladen. Heron Skin ist ein in der Schweiz agierendes Unternehmen, das sich auf Haartransplantationen spezialisiert. So viel zu unserem Gast und gleich geht's los mit dem Interview.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily Interview.
Ich freue mich sehr. Es geht um die Welt der Reichen und Schönen. Wir sprechen über volles Haar und schöne Haut. Bei mir ist Philipp Lehmann, CEO von Heron Skin. Hallo Philipp.
Hi Jan, freue mich hier zu sein.
Freue mich, dass wir sprechen. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde für ein Thema, das, man kann sagen, noch nicht so richtig salonfähig ist, ne?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich noch nicht salonfähig, aber wir bei uns, bei Heron Skin, wollen eben genau dieses Nischenphänomen der breiten Masse zur Verfügung stellen und es eben salonfähig machen. Das ist genau das Ziel von Heron Skin.
Mhm. Erzähl doch mal, was ist denn genau euer Produkt? Der Name sagt schon, es gibt 2 Bereiche, Hair and Skin, ja?
Richtig, also wir bieten grundsätzlich heute 2 Produktkategorien an. Auf der einen Seite ist das die Haartransplantation und auf der anderen Seite ist das die PRP oder Eigenblutbehandlung. Haartransplantation ist unser Entry-Product, wo man grundsätzlich halt eben Haare sich am Hinterkopf entnimmt und in den kahlen Stellen wieder einsetzt. Und die PRP oder eben Eigenblutbehandlung, da entnimmt man sich Blut, zentrifugiert es und nutzt dann das proteinreiche Blutplasma, injiziert das dann wieder in lichteren Stellen, zum Beispiel auf dem Kopf. Oder eben aber auch im Skin-Bereich, also es ist in der Terminologie bekannt als zum Beispiel Vampire Lift im Gesicht, wo man sich ein bisschen die Falten glätten kann, so ein bisschen Glow auf der Haut erzielen kann.
Sind diese beiden Themen für euch logisch verbunden oder würdest du sagen, das ist jetzt einfach nur, ihr habt mit einem Bereich gestartet und habt dann einen zweiten gefunden, der irgendwie, irgendwie die gleiche Zielgruppe adressieren könnte?
Rückblickend ist es immer einfacher, die Dots zu connecten, aber eigentlich war es so, wir haben mit Haartransplantation gestartet, dann gemerkt, hey, da gibt es doch dieses PRP, was eigentlich vor allem in anderen Ländern, allen voran der Türkei, schon bekannt war, haben wir dann eigentlich in der Schweiz bei uns so mehr oder weniger eingeführt, darf ich sagen, und dann gemerkt, hey, mit der gleichen Mesogan heißt das, dieser Apparat, mit dem wir das Blutplasma injizieren, haben wir gemerkt, das kann man ja eigentlich auch im Gesicht injizieren. Also einer unserer Gründungsinvestoren, der Dr. Omar Harun, hat das bei sich in der Klinik schon so angewendet. Und deshalb sind wir eigentlich draufgekommen, hey, wir haben damals gestartet als New Hair AG und haben dann gemerkt, hey, das können wir auch auf Skin, auf das Produkt Vertical Skin applizieren. Und so sind wir eigentlich zu Heron Skin gekommen. Also eigentlich mehr oder weniger ein Zufall, aber haben gemerkt, hey, dieses Thema kann man auf weitere Produktverticals skalieren. Das ist das, was wir jetzt machen.
Und das Ganze salonfähig zu machen, würdest du sagen, das ist jetzt der technischen Entwicklung geschuldet oder würdest du sagen, es ist eher der Druck und das Verlangen der Menschen durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Instagram, TikTok und so weiter und so fort, also irgendwelche Social-Media-Phänomene?
Also ich glaube, es ist folgendermaßen. Das eine ist das piktorale Marketing, was du gerade ansprichst mit Social Media. Das hilft uns natürlich extrem, das ganze Thema salonfähig zu machen. Andererseits aber auch halt die Verfügbarkeit. Oder wir wissen, Leute mit Haarausfall, die haben oftmals einen langen Leidensweg, verschiedene andere Alternativmethoden, Medikamente etc. schon probiert, teilweise erfolglos, teilweise mit Erfolg, aber Nebenwirkungen. Und jetzt ist halt plötzlich das Thema Haartransplantation in der Schweiz breitflächig verfügbar. Man muss nicht mehr in ein anderes Land reisen oder man muss nicht mehr irgendeine Einzelklinik in der Schweiz besuchen, die es zwar gibt, aber horrende Beträge verrechnen. Das ist nicht mehr nötig. Also entschließen sich auch deshalb mehr Leute, bei uns die Behandlung tatsächlich durchzuführen.
Wie groß ist denn der Markt, den ihr jetzt adressiert? Also es klingt ja, wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, klingt es ja so, als wäre der Markt gerade am Aufwachen. Kann man das beziffern, wie groß der Markt ist und wie groß er mal sein wird?
Schwierig in absoluten Zahlen direkt so zu beziffern, aber was wir merken, wir haben absolute Lead-Höchststände bei uns. Also wir haben über 6.000 Patientinnen und Patienten in den ersten 2 Jahren behandeln dürfen. Das ist schon mal das eine. Und wir merken halt, es zieht immer weiter an. Wir öffnen ja ziemlich stark und regelmäßig neue Locations. Und wir merken halt, die sind alle selbsttragend nach spätestens 6 Monaten. Und die Nachfrage ist gigantisch.
Weil, also wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, ne? Also in diesen Pitches muss man ja immer irgendwie, sagen wir zumindest ein Total Addressable Market mal irgendwie definieren, ne? Was würdest du sagen? Was sind denn also eure Prognosen gerade?
In Bezug auf den Total Addressable Market sagen wir, also grundsätzlich folgendermaßen, bei uns für die Haartransplantation sagen wir, es ist für mich wirklich schwierig, jetzt eben eine absolute Zahl zu nennen, aber grundsätzlich, das ist noch lange nicht erschöpft. Wir mit der Gesellschaft, die halt tendenziell aufgrund des Lebensstils immer mehr Haarausfall haben wird, glauben wir, dass wir erst ganz am Anfang sind. Und eben auch mit dem Skin-Bereich haben wir noch ein riesengroßes Vertical, wo wir auch noch überhaupt nicht berührt haben, also nicht touched haben.
Was würdest du denn sagen? Also von außen betrachtet klingt das nach einem relativ komplexen Produkt, ne? Weil ihr die Kunden akquiriert und dann hinterher auch die Behandlung durchführt. Warum habt ihr euch nicht nur auf eins von beiden entschieden oder konzentriert zusammen, zum Beispiel ihr macht einen Layer zur Kundengewinnung und wer das hinterher ummünzt oder umsetzt, ist dann eigentlich für euch egal. Ihr verdient aber trotzdem an der Transaktion Geld?
Nee, für uns ist genau das Punkt. Wir wollen eigentlich alles aus einer Hand bieten. Also die Ärzte sind bei uns angestellt. Wir sind keine Vermittler, sondern wir sind wirklich die Klinik. Bei uns kannst du als Patient jederzeit reinkommen, 365 Mal im Jahr. Du zahlst einen Flat-Betrag und nicht mehr, nicht weniger. Und das wollen wir genauso anbieten. Wir wollen auch sicherstellen, dass die Qualität von uns kommt, nicht von irgendeiner Partnerklinik irgendwo in Europa.
Das hört man ja selten, ne? Diese Flat Fees. Wie kriegt man das sauber kalkuliert?
Grundsätzlich ziemlich einfach. Wir wissen, was unsere Kosten sind und wir haben fixe Kontrolltermine über ein ganzes Jahr, über die wir jeden Patienten, die Patientin behandeln oder begleiten nach einer Transplantation. Die kalkulieren wir ein und am Ende des Tages ist bei uns natürlich auch klar, wir sind so breit jetzt aufgestellt in der Schweiz, wir machen das auch über die Masse. Also uns ist wichtig, nicht einfach nur die 10% an Klientel abzuholen, die halt bereit sind, irgendwie 20.000 Franken für eine Haartransplantation zu zahlen, sondern eben diejenigen Leute, die halt ein kleineres Budget zur Verfügung haben. Aber am Ende des Tages über die Masse machen wir es halt auch.
Wie ist denn das, wenn vielleicht kannst du mal so, ohne jetzt Namen zu nennen natürlich, aber von eure Kunden, die Reaktion der Kunden, also natürlich wirst du jetzt sagen, die ist phänomenal, aber nichtsdestotrotz dieser Moment der dieser Hemmnisüberwindung, ne? Man kommt zu euch und hat vielleicht lange mit dem Problem schon gekämpft und wie sind da so die Reaktionen? Kannst du uns nochmal teilhaben lassen?
Genau, also die meisten haben tatsächlich einen langen Leidensweg oder zumindest einen langen Weg, wo sie es überlegt haben, sowas mal zu machen, so einen Eingriff. Und wir helfen denen halt einfach diesen Leidensdruck zu lösen über unsere Produkte. Und was die uns halt sagen, ist, es ist gut, dass es in der Schweiz verfügbar ist, weil viele, die bei uns halt hinkommen, die wollen eben gerade nicht in ein Flugzeug steigen, irgendwo in einer fremden Sprache sich über einen gefühlt großen Eingriff dem unterziehen lassen, sondern die wollen es in der Schweiz haben, wollen ein gewisses Vertrauen zum behandelnden Arzt haben. Und das ist, glaube ich, einer von unseren USPs. Ja.
Auf eurer Webseite war zu lesen, dass ihr Schweizer Marktführer seid. Mit wem vergleicht ihr euch denn da?
Da gibt es verschiedene Mitstreiter, ohne jetzt Namen zu nennen. Es gibt andere Kliniken, die sind sehr sehr, sehr ausführlichen Produktportfolio unterwegs in der Schweiz, im Raum Zürich, die es schon länger gibt als uns. Aber in Bezug auf unser Produkt, also die Haartransplantation und PRP, sind wir ganz klar in Bezug auf die Anzahl und den Anzahl durchgeführter Behandlungen und Umsatz sind wir ganz klar Marktführer. Und vergleichen tun wir uns eigentlich, also ich sage mal, unser größter Competitor, Jan, ist eigentlich für mich gar nicht zwingend die Schweiz, sondern es ist de facto der Markt Türkei. Aha. Das ist der Markt, wo die allermeisten Leute immer noch hingehen, um sich irgendeine Schönheitsoperation unterzuziehen. Also Türkei ist derjenige Markt mit der höchsten Dichte an Schönheitschirurgen. Absolut gesehen ist die USA der größte und gefolgt von Brasilien sind die größten Märkte. Aber in Bezug auf die Dichte und Anzahl durchgeführter Transplantationen auf die Chirurgen ist die Türkei da Vorreiter. Und wir wollen eigentlich eben gerade sagen, hey, du musst nicht in die Türkei reisen, du kannst es auch hier in der Schweiz machen, kannst wieder am Abend nach Hause gehen zu deiner Family, du bist einfach da und du kannst jederzeit, wenn es irgendein Problem gibt, komm einfach wieder rein. Genau die Punkte, die du nicht anbieten kannst, wenn du halt in die Türkei gereist bist. Also das ist eigentlich unser größter Konkurrent de facto.
Warum denn eigentlich die Türkei? Also wie kommt denn diese Bewegung, dass sie so stark ist in der Türkei oder auch Brasilien? In Brasilien liest man auch von anderer Art von Transplantationen. Da weiß ich gar nicht, ob du jetzt gerade mehrere Bereiche in einen Topf geschmissen hast. Ist das auch Haartransplantation oder reden wir da eher über, ich weiß gar nicht, wie nennst du das, Hintern oder ich weiß gar nicht. Also ist immer viel zu lesen, finde ich, in Brasilien. Aber vielleicht kannst du mal kurz zur Türkei was sagen erstmal.
Genau, also allgemein, ich habe vorher tatsächlich mehrere Themen aus der plastischen Schönheitschirurgie eigentlich in einen Topf geschmissen. Ja, also gehören Nasen dazu, Brustoperation, Zähne und so weiter, gehört alles dazu. Und ganz ehrlich, wie das in der Türkei gewachsen ist, das kann ich dir nicht mal sagen, das ist nicht historisch bedingt. Und das warum, spannend, das mit den Haaren, warum das mit den Haaren ist, weiß ich nicht. Also Haare haben da offenbar einen großen Stellenwert, oder?
Okay.
Ja, das kann ich dir nicht mal beantworten, ehrlich gesagt.
Nee, ist interessant, weil ich hatte mal die Sophie Chung hier von Kuno Medical und die hat auch gesagt, die vermitteln ja quasi, ich glaube zum Teil auch Schönheitsoperationen eben aus der Türkei hier nach Deutschland und deutsche Patienten. Und sie hat eben auch davon gesprochen, dass die Türkei da so führend ist. Und das ist mir nur hängen geblieben, deswegen dachte ich, frag dich mal. Das ist für mich, erschließt sich das von außen nicht.
Ja. Es ist einfach, also was die Haartransplantation angeht, haben die sich einfach einen Namen aufgebaut, natürlich über die letzten Jahrzehnte. Und demnach gibt es halt auch da den Markt, es gibt da demnach auch die Talents, also die Leute, die halt dieses Handwerk, die Haartransplantation am Ende des Tages ist ein Handwerk. Und da hast du halt auch die Leute, oder? Am Ende des Tages ist das essentiell, oder? Und das ist genau auch wiederum ein USP von uns, oder? Wir haben jetzt mittlerweile geschafft, die Leute bei uns zu haben, die das halt auch können. Und das ist, glaube ich, etwas, was die meisten hier, ich würde sagen, also in der Schweiz, wo ich es beurteilen kann, die meisten eben nicht haben eigene Transplanteure oder eigenes Personal, sondern es ist oftmals einfach über Freelancer sichergestellt. Und die Freelancer kommen natürlich dann auch aus der Türkei, meistens.
Jetzt war zu lesen, ihr habt 16 Niederlassungen gerade in der Schweiz, ne, und wollt dann nochmal expandieren innerhalb der Schweiz. Wann kommen denn die anderen Länder dran?
Richtig, also wir gehen in der Schweiz dieses Jahr auf 20, dann nächstes Jahr auf 25 Locations und dann haben wir ein Filialnetz, was wir glauben, ist in der Schweiz ausreichend, um wirklich alle Sprachbereiche abzudecken. Nächst, also die Internationalisierung ist mit einem Proof of Concept so ab Q4 2023 angedacht und dann Rollout ab 24.
Und sind das Themen? Achso, Entschuldigung, ja?
Ja, wahrscheinlich wolltest du noch fragen, in welche Richtung wir denken, geografisch gesehen. Das ist für uns vor allem der angelsächsische Raum, der spannend ist. Aber da wiederum tendenziell eher große Ballungszentren, also nicht irgendwo. Wir denken an ich nenne immer das Beispiel London. Von der Population her ziemlich ähnlich wie die Schweiz. Kostenstrukturen mindestens gleich hoch wie in der Schweiz. Das ist ein Markt, der für uns spannend wäre, aber wir würden dann nicht irgendwie ganz UK abdecken, sondern mal wirklich ein Ballungszentrum im englischsprachigen Raum angehen.
Genau, ne, ich wollte gar nicht nach Regionen fragen, aber es ist natürlich cool, dass du es beantwortet hast schon. Mir ging es eigentlich eher darum, ob euer Modell sehr leicht in andere Länder adaptierbar ist, also oder ob ihr zum Beispiel regulatorische Hürden habt, so Land für Land.
Richtig, also bei uns ist genau das aktuell ein großes Projekt, das Internationalisierungsprojekt, wo wir jetzt im Detail eben die einzelnen Märkte halt anschauen, gerade mit den regulatorischen Vorschriften. Wir wissen aufgrund unserer Teile unserer Gründungsinvestoren, die auch in auch deutscher Staats, also deutsche Staatsangehörige ist, dass Deutschland ein bisschen Regulatorik-Monster ist. Mhm. Sprich, Deutschland wäre jetzt nicht unser präferierter Markt, aber wir analysieren das jetzt genau eben im Detail, welche Länder für uns spannend sind. Allem voran wird das eben im angelsächsischen Raum sein und dann noch in Richtung Asien, Singapur und so weiter. Mhm. Das kann ich schon sagen, aber die Marktgrößen und wo die Eintrittshürden am kleinsten oder am günstigsten für uns sind, das analysieren wir jetzt im Detail.
Mhm. Jetzt habt ihr gerade eure Finanzierungsrunde abgeschlossen, eine Series B. Ich habe gelesen, ein First Closing. Ne? Das heißt, es klingt so, als wäre die noch nicht ganz final, oder?
Genau, also sehr aufmerksam, genau richtig. Es ist das First Closing durch. Mit diesen 4,6 Millionen werden ungefähr noch im selben Umfang Mitte Oktober ein Second Closing machen.
Mhm. Und da sucht ihr noch Investoren? Also soll sich da jemand bei euch melden, proaktiv oder lieber nicht?
Aktuell sind wir tatsächlich gut bedient.
Also, aha, okay.
Danke,
ja, sehr, sehr komfortabel, ja. Aber ich habe gesehen, ihr seid eine AG, ne? Wie kommt das denn eigentlich?
Ja, das ist so, ist korrekt. Ich glaube, das ist die Rechtsform, die wir bei uns so gewählt haben, aufgrund der Größenstruktur, die wir haben und vielleicht auch haben wollen werden in Zukunft.
Genau, klingt ja so ein bisschen sehr ambitioniert, deswegen frage ich gerade, weil als kleines Unternehmen ist eine AG ja relativ, ich glaube, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland relativ aufwendig vom Handling her, ne?
Ja, genau. Also, es gibt schon Unterschiede zwischen GmbH und AGs, aber grundsätzlich mit unseren Wachstumsplänen ist das die einzige Rechtsform, die in Frage kam.
Mhm. Ja, finde ich sehr souverän. Wer sind denn die Investoren? Kennt man die, die jetzt bei euch investiert haben?
Teil davon kennt man sicherlich. Die Gründungsinvestoren sind eigentlich die sind diejenigen Leute, die Best Smile gegründet haben. Ich weiß nicht, ob du die Company kennst.
Ja.
Hatte genau, mit den Zahnalleinen. Das sind eigentlich Philipp Magulas, das ist Ertan Witwert, Marcel Kubli, das sind die drei insbesondere.
Ah, stark. Mhm.
Dann haben wir noch einen Schönheitschirurgen, plastischen Chirurgen, eigentlich eine Koryphäe aus Zürich, das ist Dr. Omar Harun, hatte ich vorher schon mal angesprochen. Mhm. Und dann haben wir noch den Fabrice Eberhard, das ist einer der View-Gründer. View kennt man in Deutschland sicherlich auch mit den Brillen.
Okay.
Die mischen dann den Brillenmarkt etwas auf. Das sind so die wichtigsten Gründungsinvestoren.
V-I-U, ne? Geschrieben, glaube ich, oder?
Genau, ja, ganz genau.
Genau. Mhm. Ja, sehr spannend. Also das heißt, wir haben jetzt über die nächsten Schritte von euch schon gesprochen. Gibt es denn irgendwelche Herausforderungen, die dich irgendwie nachts nicht schlafen lassen, wo du denkst, boah, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob es klappt und wenn es nicht klappt, wird es ein Problem?
Nachts nicht schlafen lassen, da braucht es viel, aber okay. Es gibt brutal viele Herausforderungen natürlich. Aber also erstmal, wir sind mega zufrieden, wie es läuft mit der Nachfrage bei uns. Das ist das Schöne.
Mhm.
Was essentiell ist bei uns, ist immer das Thema Personal. Also wir sind ja jetzt mittlerweile 140 Mitarbeitende schon über diese 16 Locations, wachsen mega schnell. Und halt, dass diese vom Headquarter, diese brutal gute Stimmung, die wir haben, sich skaliert auf alle Standorte. Das ist uns ein riesengroßes Anliegen. Das ist der Startup-Spirit, trotz des schnellen Wachstums halt eben überall vorhanden bleibt. Das ist eine. Und auf der anderen Seite ein zentrales Projekt ist für uns die Academy. Wir bauen ja gerade die Academy auf, wo wir halt unsere eigene, eben wie ich angesprochen habe, unsere eigenen Transplanteure auch ausbilden, zertifizieren lassen. Und das ist für mich so ein strategisches Projekt, das essentiell wird, weil am Ende des Tages ist, wenn wir so viele Haartransplantationen verkaufen, wollen wir die auch irgendwann mal dann deliveren, oder? Und das ist, sprich, für uns ist mehr der Punkt, wie können wir der Nachfrage Herr werden? Also wir brauchen mehr Leute, das ist mehr motivierte Leute, die uns helfen, unsere Reise zu joinen.
Das heißt, Investoren sollen sich nicht melden, aber Mitarbeiter gerne, ja?
Ja, nicht alle Mitarbeiter, vor allem Leute, die transplantieren können, ist immer gut. Aha. Gute Ärzte ist spannend und natürlich auch Headquarterstellen, so der Overhead. Gute Talents sollen sich jederzeit gerne bei mir persönlich melden und dann schauen wir weiter. Was cool. Die Investoren angeht, sind wir aktuell gut bedient. Ich würde sagen, bis sicherlich Ende 2023. Für aber größere Internationalisierungsrunden wenn Leute wirklich eine größere Internationalisierungsrunde dann mit uns durchführen wollen, dann sehr gerne auch bei mir melden.
Wie findet ihr eigentlich eure Kunden? Ist das ein komplizierter Prozess? Weil ich kann mir ja vorstellen, es gibt so ganz viele, was sind das so, Grabbelheftchen, die dann irgendwie voll sind mit irgendwelchen, solchen Inseraten, jetzt volleres Haupthaar und was weiß ich was, ne? Das heißt, man muss da wahrscheinlich schon aufpassen in der Markenbildung, dass man eben nicht in so einer Ecke landet, wo man, weil man potenziell mit unseriösen Mitbewerbern umgeben ist, oder?
Absolut, nein. Also wichtig vielleicht für unser Geschäft. Wir tun zwei Dinge sehr gut, würde ich mal mit ein bisschen Selbstvertrauen sagen. Erstens Prozesse. Wir sind 100% digitalisiert. Unsere ganze Customer Journey 100% digitalisiert. Und zweitens Online-Marketing. Wir akquirieren den allergrößten Teil unserer Kundschaft online. Mhm. Das ist über Paid oder Organic oder Direct Channels halt, kommen die Leute rein. Auch hier natürlich Social Media, ein sehr wichtiger Akquise-Kanal für unsere Leads. Und das halt wirklich die ganze Customer Journey vom Termin vereinbaren über unsere Website bis hin zur Vertragsunterzeichnung und dann die Aftercare über eine App, alles komplett digitalisiert. Mhm. Also nee, wir sind nicht in irgendwelchen merkwürdigen Schmuddelheften drin, überhaupt nicht, sondern wir sind nur online.
Ja, ich hätte fast gedacht, dass für euch das Thema Content-Marketing eigentlich so der Hauptkanal ist, ne? Dass ihr im Prinzip erklären müsst, was ihr da macht, weil ansonsten...
Immer mehr. Also zunächst mal, oder? Ist auf der einen Seite, natürlich am Anfang muss man ein bisschen mehr die Leads noch einkaufen über die gängigen Kanäle, aber jetzt Content-Marketing ist extrem wichtig. Also wir investieren stark wirklich in auf einer Seite Blog-Content natürlich, textlicher Natur, aber immer mehr eben auch in Video, weil ich glaube, Video ist hier das Medium to go, ja.
Und wie ist so das Thema Influencer-Marketing? Weil wir hatten ja jetzt gerade am Anfang drüber gesprochen, so die Welt der Instagram- und TikToker-Creator. Ist das nicht eigentlich ein Thema für euch, wo ihr im Prinzip, also ich sag mal, wahrscheinlich gibt es doch eine ganze Reihe, zumindest unter den männlichen Creator, eine ganze Menge, die irgendwie, weiß nicht, wenig bis kein Haupthaar haben, ne? Mit denen irgendwie sowas mal irgendwie live durchzuziehen. Sind das so Dinge, die man machen kann, oder ist das eher nicht eure Ecke?
Doch, absolut. Also Influencer-Marketing, also ich kann so viel sagen, wir pflegen einen sehr engen Austausch mit der Influencer-Community. Es werden auch gerade in den nächsten Wochen noch sehr spannende und lustige Inhalte hier auf Insta und TikTok, by the way, wird ja auch immer wichtiger für uns, genau. Publiziert. Also nee, Influencer und die Content-Creators, wie sie auf TikTok heißen, super wichtig. Ja.
Da müssen wir doch eigentlich, Jürgen Klopp zum Beispiel ist doch so ein Kandidat, der irgendwie, glaube ich, sich auch öffentlich dazu bekannt hat, dass er eine Haartransplantation oder Elton John, ne, das sind da so Kandidaten. Wahrscheinlich muss man doch solche eigentlich nur clever nutzen und dann so augenzwinkernde Kampagnen daraus machen, ne?
Ganz genau so ist es bei uns. Ich erinnere mich, vor ein paar Monaten hatten wir mal so einen Post, Organic Post, so mit ein paar Promis, Roger Federer, Elon Musk und wie sie alle heißen, eben den Kloppo. Wer von denen hat eine HT gehabt, also eine Haartransplantation, wer nicht? Und es war derjenige Post, der mit Abstand am meisten letztendlich geklickt wurde. Das ist ein Thema, das beschäftigt die Leute. Und eben durch die Promis, die es halt auch machen, gewinnt das Thema wiederum an Salonfähigkeit.
Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt ja auch so Leute wie Bruce Willis und so weiter, die, glaube ich, Mut zur Glatze haben, ne, oder so. Das ist ja, glaube ich, muss man, glaube ich, auch akzeptieren, dass es also, ne, es ist jetzt nicht hier eine Zwangsläufigkeit, nur weil wir jetzt da gerade drüber sprechen. Ich glaube, jeder darf sich so wohlfühlen, wie er ist, ne?
Finde ich absolut auch. Also ich selber trage ja auch sehr kurzes Haar. Mein Geschäftsleitungskollege Adem Ademi hat selber eine Glatze. Also wir wissen, was es heißt, als Mann kurzes Haar oder wenig Haar zu haben. Am Ende des Tages, glaube ich, nur diejenigen Personen, die sich unwohl fühlen, sollen einen entsprechenden Eingriff machen. Also das ist extrem wichtig. Und wie eingangs gesagt, wenn du einen längeren Leidensweg hinter dir hast, dann bieten wir die Möglichkeit, dein Leben eigentlich zum Besseren tatsächlich zu ändern. Mhm. Deshalb ist ja unser Slogan auch Time to Change. Ja. Und das leben wir bei uns aktiv.
Jetzt habe ich gerade eben so eigentlich so selbstverständlich so getan, als beträfe das nur Männer. Wie hoch ist denn eigentlich die Männer- und Frauenquote bei euch?
Ja, es ist schon ein männerlastiges Geschäft. Also was die Haartransplantation angeht, sind 85% sind Männer.
Okay.
Es gibt aber auch ein paar Frauen, die das machen. Oder? Mhm. Das ist im Gesellschaftsbild jetzt nicht so... so oft ersichtlich, sage ich, aber es gibt tatsächlich Frauen, die halt eine Haarlinie weiter hinten haben, die es ein bisschen weiter nach vorne gesetzt haben wollen, haben wir auch.
Ja.
Und wird, ist auch bei Frauen ist es noch weniger salonfähig, sage ich jetzt mal. Weil bei einer Haartransplantation, die führt man grundsätzlich, nicht immer, aber grundsätzlich so durch, dass man die Haare abrasiert zunächst mal.
Okay.
Sprich, man ist dann für ein paar Wochen, es sieht einfach speziell aus, wenn du als Frau dann mit so kurzem Haar daherkommst.
Ja, ja.
Natürlich, es gibt auch Long Hair Approaches, wo man das hinten am Hinterkopf nur einen Teil abrasieren würde und dann die Grafts da in alles kein Ding. Aber ich glaube, die Frauen haben hier noch, üben sich noch ein bisschen mehr in Zurückhaltung.
Super. Aber wer jetzt dazu mehr wissen möchte, kann sich ja mal mit eurer Webseite beschäftigen. Die verlinken wir auch. Ich fand es sehr spannend, muss ich sagen, Philipp. Ist nicht so ein Thema, mit dem ich mich alltäglich auseinandersetze, aber irgendwie auch cool, dass ihr da zumindest reingeht und Menschen, zumindest den Menschen, die Hilfe brauchen, helft. Wie gesagt, ich glaube, es ist, man muss immer so ein bisschen differenzieren, Schönheitswahn, ja oder nein. Ne? Da muss man, glaube ich, auch sich selbst ein bisschen irgendwie erstmal erden. Aber wenn jemand, was sich da irgendwie komplex hat oder sowas, finde ich, den Leuten eine Lösung anzubieten, das ist total gut. Ja.
Sehr gut. Vielen Dank, Jan, fürs Interesse. Hat mich sehr gefreut.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Philipp, also wie gesagt, tolles Gespräch. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation noch mit OMR Reviews und deswegen die Frage auch an dich. Wir bitten jeden unserer Gäste, ein Tool vorzustellen, ein Lieblingstool oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ich habe das Thema oder das Tool Notion mitgebracht. Mhm. Das habt ihr sicherlich auch schon gehört bei uns.
Mhm, klar.
Wir hatten immer die Thematik, wie dokumentieren wir Dinge, sodass sie einfach verfügbar für alle Mitarbeitenden zur Verfügung stehen. Und da hat uns Notion geholfen, wirklich als Documentation-Tool dienlich zu sein, wie so ein quasi neues Intranet für uns, weil wir vermeiden es grundsätzlich, so diese klassischen dummen Fragen, wie ist das WLAN-Passwort oder irgend so etwas mündlich zu beantworten, sondern das machen wir, alles ist irgendwo dokumentiert in Notion, von den einfachsten WLAN-Fragen bis über Prozesse, bis über Team-Wikis oder Team, eine Übersicht über die Teams, mit wer macht welche Projekte, bis hin zu Wikis, ist alles in Notion und das hat uns extrem geholfen, halt wirklich deutlich effizienter und effektiver unsere Projekte und allgemein die Company zu managen.
Das heißt, ihr nutzt das auch unternehmensweit, weil viele nutzen ja Notion irgendwie so als Single-Version für sich alleine, individuell, ihr nutzt das unternehmensweit?
Wir nutzen es unternehmensweit. Jeder Prozess, alles ist irgendwo in Notion dokumentiert. Jede Abteilung hat seine eigene Notion-Page. Die OKRs werden über Notion dokumentiert. Es ist alles wirklich in Notion.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Also cool, dass du da warst, Philipp, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wenn es bei euch große Updates gibt, sag gerne Bescheid, dann machen wir nochmal ein Follow-up, ja?
Sehr cool, freue ich mich drauf. Danke, Jan.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Philipp Lehmann, CEO von Heron Skin, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 4,6 Millionen Franken. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und bis dahin.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.